In diesem Jahr reden alle davon, 100 Jahre Bauhaus, ein großes Jubiläum. Wenn man aber genauer nachfragt, stößt man schnell an Wissensgrenzen. Genau diesen Grenzen spüren wir in den nächsten Wochen nach. Denn, ich bin ehrlich, neben den 2 bis 3 typischen Bildern und Objekten, neben den Ortsnamen Weimar und Dessau, neben Namen wie Gropius, Van der Ruhr, Kandinsky und Klee, hörte es schon auch bei mir bald auf mit der Weisheit. Deshalb folgen in den nächsten Wochen einige Bauhausgeschichten und welche, die damit zu tun haben. Auch die Recherche ist natürlich nicht chronologisch korrekt, denn natürlich fing ich dort an, wo das Bauhaus steht. Das weiße Gebäude mit den vielen Glasfronten. Es steht in Dessau in Sachsen-Anhalt und ist gewissermaßen das ikonische Bauhaus-Bauwerk. Deutsches Reiseradio und Podcast Nummer 124 mit Rüdiger Edelmann und der ersten Bauhausgeschichte von mehreren. »100 Jahre Bauhaus«, wer bis 10 zählen kann und weiß, dass eben dieses weiße Bauhausgebäude in Dessau 1926 gebaut wurde, gerät ins Schlingern angesichts der Marke 100 Jahre und des Jubiläumstrubels. Darf man genau genommen in Dessau noch gar nicht feiern? Dr. Florian Strob, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung Bauhaus Dessau grenzt.
Da ist irgendwie schon was Wahres dran, ja, weil das Bauhaus natürlich 1919 in Weimar gegründet wurde und nicht in Dessau und dann erst 1925 nach Dessau kam, weil man es aus politischen Gründen, also von rechtskonservativer Seite in Weimar, dann nicht mehr haben wollte und die Geldhähne zugedreht hat. Und Dessau war damals eine aufstrebende Industriestadt, brauchte dringend neuen Wohnraum, hatte einen liberalen Bürgermeister, Fritz Hesse, und der hat dann gesagt, kommt nach Dessau. Es gab andere Angebote von anderen deutschen Städten, also Frankfurt, Magdeburg, durchaus größere Städte damals. Und dann ist es aber Dessau geworden, weil man eben hier diese innovative Industrie hatte und den liberalen Bürgermeister, das kam dann zusammen. Und man muss auch sagen, die Stadt hat dann das Geld gegeben, hat gesagt, hier ist das Geld, baut ein Schulgebäude, baut die Meisterhäuser. Und es gab auch die Aussicht auf andere Bauprojekte. Und dann hat man ja eben in Dessau auch zum ersten Mal richtig viel bauen können, was ja immer das Ziel auch des Bauhauses war.
Richtig viel bauen und deshalb heute richtig was sehen. Doch ein guter Grund, nach Dessau zu fahren und sich den Anfang und die Grundlagen und Philosophien etwas später reinzuziehen. Ganz geht das natürlich nicht. Trotzdem auf nach Dessau zum Bauhausgebäude, zu den Meisterhäusern und unzähligen weiteren Bauwerken, die letztlich alle zwischen 1925 und 1930 entstanden sind. Damals war Dessau eine aufstrebende Industriestadt. Dessau auch eine industrielle Erfolgsgeschichte dank Bauhaus?
Das Bauhaus hat keinen Einfluss gehabt auf die Industrialisierung, aber dass das Bauhaus nach Dessau kam, ist ein Ergebnis dessen, dass Dessau eine Industriestadt geworden ist, weil als es absehbar war, dass das Bauhaus in Weimar schließen muss, hat sich der damalige Oberbürgermeister von Dessau, Fritz Hesse, sehr um das Bauhaus bemüht, weil Dessau als aufstrebende Industriestadt sehr schnell, sehr viel günstig Wohnraum schaffen musste für die vielen Arbeiter, die hier in den Fabriken gearbeitet haben. Und Walter Gropius, der hat versprochen, dass er mit seinem neuen Architekturkonzept, was er entwickelt hat, diesem Baukastensystem im Großen, eben in der Lage wäre, sehr schnell viel günstig Wohnraum zu schaffen. Und deswegen hatte man hier in der Stadt ein sehr großes Interesse daran, mit dem Bauhaus zusammenzuarbeiten und hat es also massiv angeworben. Und Gropius hatte nicht nur wegen dieser Aufträge, die man ihm hier versprochen hat, ein großes Interesse, auch nach Dessau zu kommen, sondern eben auch durch Hugo Junkers. Man wollte verstärkt mit der Industrie zusammenarbeiten. Kunst und Technik sollten damals eine neue Einheit bilden am Bauhaus. Man hat wirklich die Nähe zur Industrie auch gesucht, zur industriellen Fabrikation, und wollte sich eben dafür auch Produktionsabläufe angucken. Und das lag dann eben nahe, das in Dessau zu tun, in den Fabriken, in den Junkerswerken vor allem auch, wo es dann eine Zusammenarbeit tatsächlich auch gab.
Das herausragende Beispiel, die unterschiedlichen Fabriken des Industrie- und Flugpioniers Hugo Junkers. Hatte er seine Finger im Spiel?
Indirekt. Also es gab mehrere führende Köpfe aus der Wirtschaft, aus der Kunst auch hier in Dessau, die den Oberbürgermeister darauf aufmerksam gemacht haben, da ist doch was, die sollten nach Dessau kommen. Ja, das war eben Hugo Junkers, der da Interesse bekundet hat, aber auch Ludwig Grote, der Leiter der Anhaltischen Gemäldegalerie, der sehr dafür war, das Bauhaus nach Dessau zu holen.
Sagt Anke Juhn, Kunsthistorikerin, die mich während meiner 2,5 Tage durch Dessau, die Bauhausgeschichte und die wunderschöne Umgebung begleitet hat. Dank Ihrer Unterstützung habe ich in dieser kurzen Zeit eine Menge über das Bauhaus, die Macher und die historischen Zusammenhänge gelernt. Alsdann Dessau. Man mag es dem gelernten und erzogenen Wessi verzeihen, dass ich mir bei der Einfahrt in die Stadt erst einmal die jüngere Geschichte Dessaus optisch aufdrängte. 40 Jahre DDR haben Spuren hinterlassen. Spuren, die verständlicherweise in der 80-prozentigen Zerstörung Dessaus im Zweiten Weltkrieg begründet liegen. Wer, wie ich, von Süden in die Stadt fährt, wird erst einmal die vielen renovierten Plattenbauten zur Kenntnis nehmen. Und auch das Stadtzentrum ist geprägt von sozialistischer Architektur, allerdings durchdrungen von reichlich Grünflächen. Wer auf die Landkarte schaut, wird sehen, dass Dessau zu den grünsten Städten Deutschlands gehört. Das ist der Geschichte geschuldet und dem Fürstentum Anhalt. Das rund um die Stadt angelegte Gartenreich Dessau-Wörlitz alleine ist ein Aufenthalt in der heutigen Doppelstadt Dessau-Roßlau wert. Darüber wird es eine zusätzliche Reiseradioausgabe geben. Da ich seit vielen Jahren in bzw. in der Umgebung von Kassel lebe, fallen Parallelen auf. Beide Städte sind unglaublich grün. Beide hatten Adelshäuser, die für Schlösser, Paläste und Landschaftsgärten sorgten. Beide Städte wurden in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu bedeutenden Industriestandorten. Beide wurden im Weltkrieg zu etwa 80% zerstört. In Dessau baute man danach die sozialistische Planstadt. Kassel sollte durch den Wiederaufbau zur modernen, autogerechten Stadt werden. Je nach politischer Ideologie. Beides hat den Städten nicht gut getan und beide haben sich erst 1989 von diesem Handicap erholt. Dessau leidet zudem an der leider typischen Abwanderungsbewegung. Von über 100.000 ist die Zahl der Einwohner um fast ein Viertel auf knapp 80.000 gesunken. Nichtsdestotrotz, ein Besuch in Dessau lohnt, wegen des Bauhauses, aber auch wegen seiner wunderschönen Umgebung. Doch zurück zum Thema. Ein Freund sagte kürzlich, da hast du dir aber was vorgenommen. Ein akustischer Bericht über Dinge, die man eigentlich sehen muss, um sie zu begreifen. Dieses Handicaps bin ich mir bewusst, trotzdem will ich es versuchen. Zur Unterstützung empfehle ich allen Podcast-Hörern den Besuch unserer Internetseite. Dort bietet unser multimediales Magazin auch genügend Fotomaterial. Das Bauhaus, gegründet 1919 im thüringischen Weimar. Walter Gropius' Manifest und die Forderung, man müsse, Zitat, die Welt neu denken, passte in die Zeit. Bauhausgründer Walter Gropius forderte den Blick aufs Gesamtkunstwerk, die Einheit von Kunst und Handwerk. Das Ganze vor dem geschichtlichen Hintergrund einer ebenfalls in Weimar neu gegründeten Republik. Eine Abkehr von alten Zöpfen und ein Bruch mit bisheriger Architektur, Kunst und Lebensauffassung. Das war neu, wenn auch nicht ganz neu, betont Florian Strub von der Bauhausstiftung.
Das sehen Sie richtig, wobei natürlich streng genommen das Bauhaus da nicht die erste Bewegung war, die das angestoßen hat. Also es gab ja Vorgängerbewegungen, die Reformbewegung zum Beispiel, der Deutsche Werkbund oder auch Arts and Crafts natürlich aus England, die das schon vorher angestoßen hatten, Kunst und Handwerk, Arts and Crafts. Also dieser Gedanke, den gab es schon vorher, aber nach dem Ersten Weltkrieg hat Gropius den eben ganz stark gemacht. Und das barg dann auch für die Zeit damals natürlich eine gewisse Innovationskraft. Gerade das Interdisziplinäre, das Sie angesprochen haben, war dann natürlich wesentlich. Als es dann nach Dessau kam, war es dann aber die Technik, Kunst und Technik eine neue Einheit, hat er gesagt, und nicht mehr Kunst und Handwerk eine neue Einheit. Und damit wurde es dann, glaube ich, auch nochmal ein ganzes Stück, wenn man so will, radikaler und zeitgenössischer.
War das auch der Bruch mit bisherigem? Klare Trennung von Stilen wie Gründerzeit und dem sehr verspielten Jugendstil?
Also ich würde den Jugendstil, die Reformbewegung, Deutschen Werkbund und so weiter gar nicht so abtun. Also die haben sich natürlich auch schon gegen Ältere, also gegen Historismus, Wilhelminismus und so weiter abgewandt. Das waren ja auch schon Reformen. Und die hat dann Gropius und hat das Bauhaus dann sozusagen noch weitergeführt, einen Schritt weiter. Aber Sie haben schon recht, zum Symbol geworden ist dann nicht der eigentlich sehr schöne Henri van der Velde-Bau in Weimar, sondern eben das Bauhausgebäude. Es liegt natürlich daran, dass schon im Manifest von 1919 von Gropius für das Bauhaus stand, das Endziel aller bildnerischen Tätigkeiten ist der Bau. Und wenn man sich das Lehrschema anguckt des Bauhauses, war der Bau, die Architektur immer das, worauf es hinauslief. Und das konnte man aber, weil man erst hier in Dessau das Geld dafür bekam, eben erst hier in Dessau verwirklichen mit diesem Gebäude und konnte dann mit dem Gebäude auch einen Ausdruck für ja, die Ideen des Bauhauses schaffen und dann aber auch vor allem für das Lehrprogramm. Also wenn man sich das Gebäude anschaut, es ist ja eben nicht mehr dieser klassische symmetrische Akademiebau mit dem Eingang in der Mitte und so weiter und recht überschaubar, sondern es ist dieses asymmetrische Gebilde, das sich zusammensetzt aus verschiedenen Baukörpern, die jeweils einer Funktion, einem Teil des Lehrprogramms zugeordnet sind. Also insofern ist es dann wirklich ganz glasklar mit der Glasvorhangfassade ein Ausdruck dieses Lehrprogramms.
Lehrprogramm. In Dessau manifestiert sich die Bauhausphilosophie, die dort auch ziemlich massenhaft in die Realität umgesetzt wurde. Was aber macht diese Philosophie aus? Florian Strob.
Es ging um die Grundformen und die Grundfarben und aus diesen Grundformen und Grundfarben wollte man dann eben ein, wenn man so will, interdisziplinäres Gesamtkunstwerk schaffen. Vielleicht könnte man es so sehen, es war der Versuch, eine neue Sprache zu finden, über diese Grundformen und Grundfarben sie zu entwickeln. Auch da war jetzt das Bauhaus vielleicht wieder nicht das allererste. Da gibt es dann auch aus den Niederlanden D-Style und so weiter Sachen, die damit reinkommen.
Mich macht die Relativierung stutzig. Bauhaus, doch nicht die Versammlung der revolutionären Denker?
Was sicherlich richtig ist, und ich will das auch gar nicht runterspielen, es wird nur natürlich auch sehr gerne in letzter Zeit gesagt, dass wir das Bauhaus mit dem Bauhausjubiläum und all unseren Veranstaltungen und Ausstellungen ein bisschen zu hoch jubeln. Also wir bejubeln es natürlich, berechtigterweise. Es wurde zu der Marke der Moderne, wenn man so will. Es war der Ausdruck, das haben sie schon geschafft. Sie haben eben vieles, was es vorher schon ähnlich gab, zusammengenommen und haben das nochmal ein ganzes Stück weitergetragen. Also es ist überhaupt kein Runterspielen, sondern eher wissenschaftlich gesagt ein Kontextualisieren. Ja. Es steht nicht allein da. Es steht auch im Kontext, muss man dann auch sagen, wenn man hier über die Gebäude spricht, des neuen Bauens.
Da spricht auch der Wissenschaftler. Natürlich standen die Bauhäusler nicht alleine da, aber sie setzten laut hörbar und sichtbar Marksteine, auch dank des genialen Kommunikators Walter Gropius. Doch mal ganz praktisch. Das Bauhausgebäude war die Ausbildungsstätte dieser Philosophie und setzte alles von der Theorie in die Praxis um. Neue Formen bedingt anderes Arbeiten und anders geartete Ausbildung. Zu besichtigen im frisch renovierten Gebäude, das heute in und in den 1920er Jahren noch vor der Stadt lag.
Also was ich eben schon genannt hatte, ist natürlich das allererste, das auffälligste vielleicht einmal anders als in einem klassischen Akademiegebäude ist es eigentlich relativ schwer, den Eingang zu finden. Also bei dem Akademiegebäude hat man die Tür in der Mitte, dann folgt sozusagen das Treppenhaus und Flure und davon gehen immer wieder die gleichen mehr oder weniger Klassenräume und Ateliers aus, die sind übereinander gestapelt und das war's. Jetzt mal so ganz gemein heruntergebrochen. Hier ist es aber anders. Hier haben sich die Architekten, hat sich das Bauhaus überlegt, was haben wir eigentlich für verschiedene Funktionen anhand unseres Lehrprogramms und wie können wir all das zu einer Figur, zu einem großen, vielgestaltigen Baukörper zusammenfügen und auch funktional zusammenfügen. Also Gropius sprach auch immer von der Gestaltung von Lebensvorgängen oder der Organisation von Lebensvorgängen. Das war sozusagen die Grundidee. Und das heißt, man hat für jede Funktion, also die Werkstätten zum Beispiel, hat man den Werkstattflügel. Für die Verwaltung und die Architekturlehre hat man die sogenannte Brücke, die über die Straße führt, hin zu dieser gewerblichen Berufsschule. Oder man hat die Festebene, das verbindet dann die Werkstätten mit dem Ateliergebäude. Das ist dieser Teil, der einige Stockwerke hoch aufragt, fast schon wie so ein Mini-Hochhaus. Und was man heute wahrscheinlich, wenn man vom Bahnhof kommt, zuallererst sieht. Also das ist sozusagen die strukturelle, funktionale Idee dahinter.
Das war ebenfalls nicht ganz neu, sondern hatte schon Vorläufer an amerikanischen Universitäten, sagt Florian Strob.
Man könnte sagen, das war, soweit ich weiß, glaube ich, das erste klassische Campusgebäude. Ja, diese Campus-Idee, Campus lateinisch heißt ja schon Feld, also Feld vor der Stadt. Und in den USA gab es das natürlich schon viel, viel früher. Aber hier gab es dann wirklich zum ersten Mal Leben, Arbeiten, Lehren, Feiern, alles in einem Gebäude auf auf einem Raum, wenn man so will, auf einem Feld.
Das ist doch ein guter Anlass, sich im turmartigen Ateliergebäude mal umzusehen. Heute würde man sagen, Studentenwohnheim. Sachlich richtig und doch in vieler Hinsicht ganz anders, meint Anke John, nachdem sie die Tür zu einem der Atelierzimmer geöffnet hat.
Also von geöffneten Studentenzimmer gab es damals 28. 28 Zimmer haben natürlich nicht für alle Studierenden ausgereicht. Also so um die 200 Studenten waren regelmäßig eingeschrieben am Bauhaus in den 20er Jahren. Das war dann eine Art Stipendium. Die Begabtesten durften auf dem Campus direkt wohnen. Alle anderen mussten sich selber Zimmer in der Stadt suchen. Und weil das eben ein Stipendium war, waren diese Zimmer auch Einzelzimmer. Und für eine Person sind sie eben schon sehr groß, knapp 20 Quadratmeter. Und die waren auch schon bezugsfertig eingerichtet. Also es gab das Bett hier vorne in der Nische, es gab einen großen Einbauschrank, einen großen Zeichentisch. Also letztendlich wie eine kleine Studiowohnung konzipiert. Man sollte hier wohnen und schlafen, aber eben auch arbeiten. Das Ganze als Atelier nutzen. Und deswegen gibt es auch dieses große Atelierfenster, dass man genügend Licht auch zum Zeichnen hier hatte. Und neben dem Fenster, da gibt es dann auch einen Zugang, so ein bisschen versteckt fast, auf den Balkon. Der Balkon, der ist im Vergleich zu einem Zimmer recht klein geraten. Einfach, weil man sich gedacht hat, das ist ein Zimmer für nur eine Person, dann reicht auch ein Balkon für nur eine Person. Allerdings, wenn es sein muss, das sieht man auf dem Foto, passen 14 Leute drauf. Also stabil war das Ganze auch von der Konstruktion her. Und heute kann man die Zimmer mieten. Das sind keine Studentenzimmer mehr, aber man kann das mieten als Gästezimmer, kann hier übernachten und sich dann wie ein Student auch fühlen. Jetzt sind es Doppelzimmer und die kosten 55 Euro pro Nacht. Es ist jetzt auch nicht hochkomfortabel, muss man dazu sagen. Die Duschen sind immer noch auf dem Flur. Frühstück gibt es dann unten in der Kantine. Aber das macht eben auch diesen Studentenflair mit aus.
Auch heute würde mancher Studierende gerne in ein solches Zimmer einziehen. Funktional, ganz Bauhaus Motto Form folgt Funktion, waren die Zimmer. Und wenn die Sonne scheint, kann man wunderbar draußen sitzen, auch auf dem Boden und mit den Füßen im Freien baumeln. Durch die Philosophie vom gemeinsamen Arbeiten, Leben und Feiern wurde das Bauhaus berühmt-berüchtigt. Die Autoritätsstrukturen veränderten sich, wurden aufgebrochen. Beim gemeinsamen Feiern oder beim Picknick im Grünen waren die Lehrenden, genannt Meister, schon mal gerne dabei. Frauen waren im Bauhaus akzeptiert, allerdings setzten hier die sich erst entwickelnden Zeiten Grenzen. Florian Strob sagt dazu.
Wie war das wirklich? Schwierig und vielfältig. Ich meine, wieder, welche Zeit war das? Also wir feiern ja jetzt auch 100 Jahre Frauenwahlrecht. Also das war auch neu. Also da entstand plötzlich in dieser Zeit unglaublich viel, weil diese alten Strukturen nach dem Ersten Weltkrieg auf- oder weggebrochen sind. Und dann waren natürlich auch die Frauen willkommen am Bauhaus, aber wurden dann eben häufig doch nicht erstmal zum Architekturstudium zum Beispiel zugelassen. Die kamen dann also überwiegend zum Beispiel in die Textilwerkstatt. Andererseits gibt es dann wieder so großartige Figuren wie Lotte Bese zum Beispiel, die es dann geschafft hat, Architektur hier zu studieren, als eine der frühen Architektinnen abgeschlossen hat und nach dem Krieg in Rotterdam wesentlich dann auch beteiligt war am Wiederaufbau der Stadt in den Niederlanden. Also es gibt sozusagen vieles. Es gab natürlich auch wenige, wenn auch wenige, aber es gab immerhin auch einige Meisterinnen, also in der Weberei zum Beispiel. Es gab ganz prominente und gibt ganz prominente Frauen. Und was finde ich sehr Schönes an dem 100-jährigen Jubiläum dieses Jahr, dass eben die Rolle der Frauen so stark hervorgebracht wird. Also das war, glaube ich, in der Rezeption vorher nicht so stark der Fall. Das fällt dieses Jahr auf jeden Fall auf, wie viel Aufmerksamkeit die Bauhausfrauen da endlich bekommen.
Von Architektur über Design bis zu Möbeln, Stoffen und Lampen. Vielleicht machten die damals noch klassischen Geschlechterzuweisungen auch die Vielfältigkeit des Bauhauses aus. Wären sonst Einrichtungen wie eine Weberei entstanden?
Also erst einmal muss man natürlich sagen, ja, das Bauhaus war unglaublich vielfältig, hatte ja auch drei Direktoren, nicht nur Gropius. Gropius war der erste, der Gründungsdirektor. Danach kamen Hannes Meyer und Ludwig Mies van der Rohe. Aber Gropius war eben eigentlich der genialste Vermarkter des Bauhauses und das auch vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg und in den USA und mit International Style und so weiter. Also er war da sehr gut in der Vermarktung. Er war aber auch grundsätzlich gut in der Kommunikation. Und ich glaube, das spielt halt eine wesentliche Rolle in den ersten Jahren und im Zusammenbringen all dieser verschiedenen Akteure. Also Sie haben gesagt, es gab einerseits die Künstler, gutes Beispiel dann vielleicht Paul Klee. Also wenn man seine Werke sieht, wird man das nicht unbedingt sofort mit dem Bauhaus verbinden. Mit dem Bauhaus verbindet man dann eben eher die Stahlrohrmöbel von zum Beispiel Marcel Breuer oder die Standards, Gedanken des Standards bei Neufert. Der steht heute noch in jedem Architektenbüro und ich habe ihn mir auch während meines Architekturstudiums besorgt. Ich glaube, dieses Standardwerk gibt es in der, ich weiß nicht, 40. Auflage oder sowas. Also es ist, ja. Aber es ist eben alles. Und da war Gropius genial, diese verschiedenen Leute zusammenzubringen und zu einem Bauhaus dann doch mehr oder weniger zusammenzufügen. Das war sein großes Talent, glaube ich, diese kommunikative Art.
Die machte ihn zum Star der Szene, wenngleich die Mitstreiter sicher nicht weniger genial waren. Sein Verdienst um das Bauhausgebäude macht nicht nur dieses, sondern auch ihn selber zu einer architektonischen Ikone des 20. Jahrhunderts. Wer nach Dessau kommt in Sachen Bauhaus, wird seine Tour sicher genau dort an der Gropiusallee 38 starten. Der Anblick der inzwischen immerhin 93 bis 94 Jahre alten Gebäude ist fantastisch. Moderne, wohin man schaut. Die jüngeren Häuser auf der anderen Straßenseite wirken dagegen erheblich älter. Wer an einem schönen Tag vorbeischaut, kann sich draußen vor dem Gebäude in die Sonne setzen. Die Schar der Besucher wird in diesem Jahr hoch sein. Was aber bietet Dessau in Sachen Bauhaus?
Unglaublich viel. Also die konnten hier dann wirklich den Realitätstest ihrer Ideen sozusagen antreten mit den verschiedensten Bauaufgaben. Also wir sagen dann oft aus, wie so eine Bauhausstadt in Dessau. Also jede Bauaufgabe wurde mindestens einmal behandelt und ausprobiert mit Prototypen von den verschiedensten Bauhausarchitekten. Es sind also mit der Siedlung Dessau-Törten hunderte Gebäude tatsächlich, weil es dort allein 314 Reihenhäuser gibt, Einfamilienreihenhäuser von Gropius. Und dann gibt es aber eben auch die vielen anderen und auch von anderen Architekten. 12 Bauhausbauten sind tatsächlich öffentlich zugänglich. Und dann kann man sich ganz vielfältig über diese Bauhausbauten, die Architektur, die Bewohner, die Nutzer informieren. Um Beispiel zu geben, das fängt im Norden an der Elbe eigentlich an mit dem Kornhaus, einem Ausflugslokal von Karl Fieger. Das geht dann über die Meisterhäuser und das Bauhausgebäude. Dann gibt es hier in der Nähe aber auch noch, die sind leider nicht zugänglich, werden bewohnt. 2 Wohnhausentwürfe von Richard Paulik, die gebaut wurden. Dann geht es über das Arbeitsamt, dem einzigen Bauhausbau tatsächlich im historischen Stadtzentrum von Dessau. Ganz fantastischer Bau, eines der ersten Arbeitsämter tatsächlich in Deutschland, bis in den Süden, also Siedlung Dessau-Törten hatte ich schon erwähnt, Gropius hat dort gebaut, aber natürlich auch Hannes Meyer sollte man auf gar keinen Fall vergessen, ganz fantastische Laubenganghäuser von ihm und eine Musterwohnung ist mit Führung zumindest zugänglich.
Im Rahmen einer einstündigen Führung kann man natürlich auch die historischen Räume des Bauhausgebäudes, die Aula, das ehemalige Direktorenzimmer und ein historisches Studentenzimmer entdecken. Sie beginnen um 11 und 17 Uhr, am Wochenende zusätzlich um 12 und 16 Uhr. Die Karten dafür kosten 8,50 €. Empfehlenswert ist sicher das Gesamtticket, das zusätzlich die benachbarten Meisterhäuser und das Konsumgebäude in der Wohnsiedlung Törten einschließt. Das gilt 3 Tage lang und schlägt mit 15 € zu Buche. All das hätte ich auch gemacht, aber ich war ja fein raus mit meiner ganz persönlichen Fachfrau. Mit Anke John machte ich erstmal einen Gang durchs Bauhaus selber. Das Chefbüro ist eindrücklich und stünde da nicht ein uraltes Telefon auf dem Schreibtisch, ginge es auch aktuell noch durch. Auffällig ist die Verwendung von Stahlrohren für fast alle Möbelstücke. Das ist die rationelle und praktische Seite der Bauhausphilosophie, meint Anke, und nimmt in der Bauhauskantine einen der berühmten Hocker vom Boden und stellt ihn auf den Tisch.
Das ist der sogenannte B9, dieser Mensa-Hocker. Breuer hat ihn auch entwickelt, als er die Junkerswerke besucht hat. Also Die Studenten haben verschiedene Fabriken, indessen auch besucht, sich das Produktionsabläufe angeguckt, weil Form folgt der Funktion heißt eben nicht nur, dass man ein neues Design entwickelt, sondern es ging hauptsächlich darum, diese Möbel schnell und günstig auch mit den vorhandenen Maschinen produzieren zu können. Breuer ging in die Junkerswerke und die haben in ihren Fabrikhallen auch mit solchen Kufenhockern gearbeitet. Wenn Sie sich das vorstellen, dass Sie einen ganz normalen Hocker mit vier Beinen haben, Sie packen da einen schweren Motorblock zum Beispiel drauf, dann könnte das passieren, dass die Beine weggrätschen. Durch die Kufen gewinnt es an Stabilität. Sollte für den Mensa-Hocker vielleicht nicht das ausschlaggebende Merkmal sein, dass er besonders viele Lasten aushält, aber der bekommt auch an Schwung, bekommt Eleganz. Dadurch ist rein optisch ist es dann auf ein Stahlrohr beschränkt mit einer Sperrholzplatte obendrauf. Also weniger geht dann wirklich schon nicht mit einem Sitzmöbel. In Wirklichkeit war es aber nie ein Stahlrohr, was man biegt, sondern es ist achtmal derselbe Winkel, der dann immer zusammengelötet wird. Und diese Winkel, die lassen sich wirklich in zahllosen Serien relativ günstig herstellen. Und dann kann man daraus fast die ganze Wohnungseinrichtung konstruieren. Wenn man sich vorstellt, man nimmt diesen Hocker als Grundform, macht den ein bisschen breiter, ein bisschen tiefer, ein bisschen höher, dann wird daraus ein Tisch. Oder breiter, tiefer, ein bisschen flacher, dann wird daraus ein Bett oder zumindest eine Liege. Oder, wenn man den auf die Seite kippt, sich vorstellt, man würde das eine Ende verlängern und nach oben biegen, da hat man den Stuhl, den Freischwinger, den Breuer entworfen hat. Nimmt man diese Grundform und stapelt die mehrfach übereinander, wird daraus ein Regal. Macht man dieses Regal ein bisschen breiter, hängt eine Tür davor, wird es ein Schrank.
Und diese Reihe ließe sich fast beliebig fortsetzen. Damit wird noch eine Bauhausphilosophie deutlich. Mit geringen Mitteln viel erreichen. Praktisch nachgedacht und umgesetzt. Die einzige Frage, die sich dabei stellt, ist die nach dem Preis eines solchen Freischwingers zum Beispiel. Im Bauhaus-Shop stehen welche und der Kaufpreis ist vierstellig. Vermutlich ist das aber der Tatsache geschuldet, dass man keinen Stuhl, sondern ein Designobjekt erwirbt und dieses wiederum von einer bekannten Möbelmanufaktur aus dem nordhessischen Frankenberg hergestellt und vertrieben wird. Fachleute sprechen bei Bauhaus- und Meisterhäusern gerne von der weißen Moderne. Stimmt und stimmt auch wieder nicht.
Wenn man das Gebäude erst mal von außen sich ansieht, dann sieht man wirklich große weiße Baukuben, da ist die Moderne noch weiß. Aber wenn man reinkommt in das Bauhausgebäude, dann ist es sehr farbig gestaltet letztendlich, wobei die Farbgebung im Haus auch zwei Funktionen zu erfüllen hat. Zum einen sollte sie als Leitsystem dienen. Also die Eingangstüren rot gestrichen sind. Rot ist immer eine Signalfarbe, soll den Besucher aufmerksam machen. Man sieht, da geht's rein. Dann haben wir das rote Treppengeländer im Treppenhaus, dem man die Treppe hinauf folgen soll. Dieses rote Band setzt sich auf der Brücke weiter fort, dass man dann direkt zum Direktorenzimmer auch weitergeführt wird. Also man folgt einfach nur dem roten Faden durchs Gebäude. Die Flurdecken, die sind auf jeder Etage in einer anderen Farbe gestrichen, dass man immer erkennen kann, auf welcher Etage man sich gerade befindet. Was heute so eigentlich überhaupt nichts Spektakuläres mehr ist, aber 26, da war das Bauhaus eben eines der ersten Gebäude, wo es das gab, so ein Farbleitsystem. Und die zweite Idee ist die, dass Gropius auch die Konstruktion ablesbar machen wollte. Ein Gebäude mit Stahl-Beton-Skelett zu errichten, das war recht neu in den 20er Jahren noch. Gropius wollte zeigen, dass er diese neuen Konstruktionsmethoden auch verwendet. Und deswegen sind die tragenden Elemente, also die Unterzüge hier in dem Fall, kräftig farbig hervorgehoben und die füllenden Wandflächen neutral, meistens grau gehalten.
Es gäbe noch viel zu berichten, von der Aula zum Beispiel, deren Sitzreihen nur mit Stoff bespannt waren. Neu von der Aula-Bühne, die nach zwei Seiten zu öffnen ist, wahlweise zum Publikum oder auch zur Rückseite in Richtung Kantine. Form folgt Funktion. Vom gescheiterten Experiment mit einem Steinholzestrich, der Schall schlucken sollte, funktioniert hat's leider nicht. Verlassen wir also das Bauhaus nicht ohne die imposante Fassade des Ateliergebäudes mit den vielen Ein-Personen-Balkonen zu fotografieren und nicht ohne Mittagspause im Bauhaus-Café. Kulinarischer Tipp, die Pasta nach dem Rezept von Paul Klee, der begeisterte Hobbykoch war. Die gibt's bestimmt noch das ganze Jahr über. Thank you. sogenannten Meisterhäuser stehen jetzt auf dem Programm und sind nur ein paar hundert Meter entfernt. Sie wurden ebenfalls von Walter Gropius geplant und zeitgleich mit der Eröffnung des Bauhausgebäudes im Dezember 1926 fertiggestellt. Bei seiner Villa und den drei Doppelhäusern für seine Meister kam zum ersten Mal das Baukastensystem zum Einsatz. Das, was ich auf den ersten Blick gar nicht so wahrnehme, macht mir Anke John schnell deutlich.
Gropius spricht von seiner Architektur eben gerne als von einem Baukastensystem im Großen. Das heißt, er entwickelt verschiedene standardisierte Elemente, die kann man immer wieder neu kombinieren, neu variieren, kann aus immer den gleichen Elementen immer neue Häuser bauen. Und diese Elemente, die kann man dann industriell in größeren Serien vorfabrizieren lassen und dadurch dann auch den Hausbau beschleunigen und entsprechend auch billiger gestalten. Und für den Betrachter ist der Wiedererkennungseffekt dann auch größer. Also ein Treppenhaus bei Gropius, das werden Sie immer an diesen hohen Treppenhausfenstern erkennen. Völlig egal, ob es am Schulgebäude ist, ob das hier an den Professorenvillen ist oder in der Arbeiterwohnsiedlung. Treppenhäuser haben immer diese hohen vertikalen Fenster. Durch die kann man die Treppe im Inneren auch sehen. Und man kann das wirklich als Treppenhaus dann erkennen. Im zentralen Kubus ist das Atelier oder sind die Ateliers untergebracht. Das geht über beide Häuserhälften hinweg, dieses Fenster. Das ist nur die dickere Strebe in der Mitte, wo man die Trennung der Haushälften erkennen kann. Und da klingt so ein bisschen diese Glasvorhangfassade von den Werkstätten am Bauhausgebäude an, wo man auch hier von außen die Künstler im Inneren arbeiten sehen konnte und erkennen konnte, dass das die Ateliers der Künstler eben auch sind. Und obwohl das Haus durch die Fensterflächen sehr transparent gestaltet ist, zur Straße hin auch schon, es ist trotzdem geschlossen. Also es ist wie eine Art Schaufenster. Man kann alles sehen, aber man kann nichts wirklich berühren. Die öffnen sich erst zum Garten hin. Da gibt es dann wirklich diese Balkone, Terrassen, Dachterrassen und die sollen dann eben vermuten lassen, dass sich da Wohnräume und Schlafräume hinter befinden. Also auch da ist die Funktion dann von außen. Was auch interessant ist, ist der Grundriss. Der ist nämlich nicht nur gespiegelt, wie das üblich ist für Doppelhäuser, sondern nochmal gedreht um 90 Grad, um den Meistern eben auch Privatsphäre geben zu können. Das heißt, die Eingänge, die liegen nicht direkt nebeneinander. Einer geht in die eine Richtung, in die eine Haushälfte, der andere seitlich versetzt in die andere Haushälfte. Dazwischen hat man erstmal die räumliche Distanz und auch einen kleinen Sichtschutz durch diese vorgezogene Mauerecke. Und das Gleiche gilt für die Terrassen und Balkone. Die einen, die gehen nach Süden raus und die anderen, die gehen nach Osten. Die haben trotzdem Sonne von Süden. Also beide Meister hatten genügend Tageslicht den Tag über auf ihren Terrassen, aber die waren räumlich getrennt. Und jeder hatte seine Privatsphäre. Und dann ist die rechte Haushälfte immer auch ein bisschen größer als die linke. Die hat noch ein zweites Obergeschoss mit noch zwei Schlafzimmern. Und das heißt, die rechte Haushälfte war für Familien mit Kindern auch reserviert.
Auch diese Häuser sind weiß. Weiße, moderne. Insbesondere den einziehenden Malern von Oskar Schlemmer bis Paul Klee war dies ein Dorn im Auge. Aber da setzte sich der Chef durch mit seiner Theorie der Verbindung von Außenraum und Innenraum. Dafür lebten sich die Künstlerkollegen im Innern aus. Eklatantestes Beispiel.
Ein schwarzes Esszimmer, komplett schwarzes Esszimmer, hatte Kandinsky. Aber es gibt sehr große Fenster in diesen Räumen. Also auch wenn man diesen kleinen Raum schwarz streicht, man hat dieses große Fenster, sieht dann raus in die Natur, sieht da das Umfeld, hat da das Licht auch. Und vor allem, wenn man sich auf einem schwarzen Untergrund diese leuchtenfarbigen Bilder von Kandinsky in einem Goldrahmen vorstellt. Das muss unwahrscheinlich toll gewirkt haben.
Das Direktorenhaus und ein halbes Doppelhaus wurden im Zweiten Weltkrieg zerbombt und das Ensemble erst im Jahr 2014 wiederhergestellt. Das geschah mit der sogenannten unscharfen Architektur. Man hat also nicht rekonstruiert, sondern nur die Außenhülle gebaut, die Fenster bewusst mit nicht durchsichtigem Material versehen. Die Gropius-Villa wird heute als Ausstellungsraum genutzt. Die anderen Häuser sind in den letzten beiden Jahren renoviert worden und glänzen wieder in voller Pracht. Bliebe noch das soziale Engagement des Bauhauses und die Einlösung des Versprechens an die Stadt Dessau, südlich der Innenstadt in Törten, eine komplette Arbeitersiedlung zu bauen. Hier ließen sich zum ersten Mal Baukastensystem und serielles Bauen testen. Gleichzeitig wollten Walter Gropius und Nachfolger Hannes Meyer ein besonders soziales Wohnen für Arbeiter realisieren, erzählt mir Anke John beim Rundgang.
Diese Idee kommt aus England, ist da im 19. Jahrhundert entwickelt worden, weil man dort erkannt hatte, dass in Mietskasernen, wie sie zum Beispiel in Berlin immer noch gebaut wurden, wenn da sehr viele Menschen auf sehr engem Raum zusammenwohnen, dann können sich Krankheiten viel schneller ausbreiten, dann kommt es immer wieder zu sozialen Konflikten. Und das wollte man eben vermeiden. Also auch einfache Industriearbeiter sollten ihr Eigenheim haben, ihre private Rückzugszone, Grünflächen vor allem. Und später kam noch der Selbstversorgeaspekt dazu durch den Garten. Wichtiger waren erstmal diese Grünzonen, diese Erholungszonen. Deswegen sind oft weite Grünflächen eingeplant worden und hier dann auch die ersten Häuser um eine Hausweite zurückversetzt worden, dass man praktisch diese Platzsituation schafft, größere Vorgärten hat, mehr Grünflächen hat, sozusagen als Eingang in die Siedlung.
Bausteine wurden vor Ort hergestellt und ein Hochkran sorgte für die schnelle Erstellung der ringförmig angelegten Reihenhaussiedlung, die aus drei verschiedenen Häusertypen bestand.
Es gibt in der Siedlung Häuser vom Typ 1, 2 und 4. Nicht, weil Gropius nicht zählen konnte, sondern weil die Stadt damals einen Kaufpreis vorgegeben hat von 10.000 Reichsmark. Also ein so ein Haus mit Grundstück sollte 10.000 Reichsmark kosten. An diesen Preis war Gropius gebunden. Aber zwischen 26 und 28 sind die Baukosten enorm gestiegen, vor allem die Materialkosten. Und um dann diesen Preis von 10.000 Reichsmark halten zu können, musste er eben kleinere Häuser entwerfen. Der dritte Typ, den er eigentlich entworfen hatte, war zu groß, zu teuer, hat das nochmal überarbeitet. Dann ist der Typ 4 entstanden und der ist mit 57 Quadratmetern Wohnfläche zwar wesentlich kleiner als die anderen beiden Haustypen, ist aber vom Aufbau her am interessantesten. Es ist ein sogenanntes Split-Level. Das heißt, es gibt kein Treppenhaus, sondern wenn man ins Haus reingeht, steht man direkt im Wohnzimmer. Im Raum selber befindet sich eine Treppe und eine halbe Treppe nach oben kommt man dann in die beiden Schlafräume. Neben dem Wohnzimmer liegt die Küche und eine halbe Treppe von der Küche aus in den Keller runter ist dann so ein Allzweckraum, wenn man so will, so ein Hauswirtschaftsraum, würde man heute sagen, der da liegt. Eben auch mit Waschgelegenheit, mit Kessel zum Wäschewaschen und auch Lagerfläche war da untergebracht.
Die Siedlung mit 314 Häusern mit Größen von 57 bis 75 Quadratmetern ist auch heute noch durchgehend bewohnt. Selbstredend haben die Eigentümer im Lauf der 90 Jahre vieles verändert. Nur ein Haus entspricht noch komplett der ursprünglichen Ausstattung. Das Haus Anton.
Haus Anton deshalb, weil hier eine ältere Dame, eben die Frau Anton, gewohnt hat. Und die ist hier 1927 eingezogen mit ihren Eltern. Damals war sie 2 Jahre alt. Und sie hat wirklich ihr ganzes Leben in diesem Haus verbracht, bis sie dann 2007 gestorben ist. Und sie hat wirklich nichts in diesem Haus verändert. Das heißt, die ganze Grundrisssituation, diese Wohnsituation auch in der Küche, es ist alles noch original erhalten in diesem Haus. Ich weiß nicht wie, aber sie hat wirklich bis zum Lebensende ohne WC dort gewohnt in diesem Haus. Also es ist wirklich Respekt. Und für uns ist natürlich wunderbar interessant zu sehen. Vom Grundriss her muss man sich das so vorstellen. Hier vorne, das war das Wohnzimmer. Und dahinter schloss sich eben die Küche an. Das war der einzige Raum mit Wasseranschluss. Das heißt, alles, wofür man Wasser brauchte, das war in diesem Raum untergebracht. Kochen natürlich, Herd war da. Es war ein Holzherd und Holzofen eingebaut, aber es gab auch einen Gasanschluss. Also man hätte auch Gasherde nachrüsten können sozusagen. Dann gab es neben dem Herd eine Sitzbadewanne. Das konnte man zuklappen, dass man das dann als Anrichte nutzen konnte. Ansonsten, wenn es aufgeklappt war, konnte man dort in diese Wanne steigen, duschen, baden. Neben der Sitzbadewanne wiederum ein großer Kupferkessel, dass man da auch Wäsche waschen konnte. Und daneben wiederum ein Ausguss. Also wirklich alles, wofür man Wasser brauchte. Das war in diesem Raum praktisch offen und gleich da drin in diesem selben Raum das Esszimmer auch. Und das zeigt eigentlich ganz wunderbar auch die veränderten Familienverhältnisse. Wenn man das gerade mit den Meisterhäusern vergleicht, wo das getrennt war, Kochküche, Spülküche, Esszimmer, das waren alles abgeschlossene Räume, weil die Meister eben auch noch Dienstmädchen hatten. Und hier bei den Arbeitern war es eben so, dass die Frauen auch in die Fabriken gegangen sind und gearbeitet haben. Die ganze Familiensituation sich geändert hat. Man kam abends nach Hause. Es hat nicht mehr die Hausfrau alles vorbereitet, sondern man kam hier zusammen. Der eine hat gekocht, die Die Kinder haben den Tisch gedeckt, einer hat abgewaschen, jeder hatte seine Aufgabe, weil man war im selben Raum und hat sich eben auch unterhalten können.
Damit wird klar, warum sich so vieles im Lauf der Jahre verändert hat. Insbesondere die Außentoilette fiel wohl den meisten Umbauten zum Opfer.
Metroklo nannte sich das. Und zwar an das Haus angeschlossen ist so ein kleiner Anbau mit einem Kleintierstall. Und in diesem Kleintierstall gab es dieses Metroklo. Das heißt, unter diesem Klobecken gab es eine Wanne, die war mit Torf gefüllt. Und dieser Torf, der sollte die Flüssigkeiten aufnehmen einmal und zum anderen auch die Gerüche absorbieren. Und wenn die Wanne voll war, dann sollte man die zur Düngung des Gartens nehmen. Also da sind wir wieder bei Bauhaus und Ökologie. Im Gegensatz zu allen anderen, die ihr Klo im Hinterhof hatten, war das auch wieder ein Fortschritt, weil das Klo hier war ja im Kleintierstall untergebracht, also einmal windgeschützt, innerhalb der Mauern auch. Und zum anderen haben die Tiere, wenn jetzt auch nicht in hohem Maße, aber doch ein bisschen, mit ihrer Körperwärme den Raum auch erwärmt, dass man da nicht im ganz zugigen Schuppen saß.
Die Stärke der Häuser war sicher der schmale, aber unglaublich lange Garten. Weitere Variationen kamen etwas später hinzu. Gropius' Nachfolger, Hannes Meyer, entwarf die sogenannten Laubenganghäuser, die ebenfalls zu Klassikern wurden und zum Beispiel in der Frankfurter Trabantensiedlung Nordweststadt in den frühen 60er Jahren eine Wiederbelebung fanden.
Normalerweise ist es ja so, dass man von einem Treppenhaus aus pro Etage 2 oder höchstens 3 Wohnungen zugänglich hat. Durch diese Laubengänge hier sind es pro Etage 6 Wohnungen, die von einem Treppenhaus aus zugänglich sind. Also man spart da wieder ungeheuer viel Baumaterial. Die Wohnungen selbst haben bloß eine Wohnfläche von 47 Quadratmetern, waren aber trotzdem auch für eine vierköpfige Familie gedacht. Also mit Wohnzimmer, 2 Schlafzimmern, Küche, Bad. Aber alle Funktionen, die man auch gemeinschaftlich nutzen kann in der Hausgemeinschaft, die sind auch als Gemeinschaftseinrichtungen da. Also es gibt ein großes Waschhaus hinter dem Haus mit einem Wäscheplatz. Jeder Mieter hatte noch mal eine kleine Gartenparzelle, wo man sich Obst und Gemüse ziehen konnte, auf 30 Quadratmeter ungefähr. Jeder Mieter hat hier unter dem untersten Laubengang noch mal so einen kleinen Schuppen gehabt für Bollerwagen, Fahrräder oder Ähnliches. Also das sind alles Dinge, Funktionen, die dann nicht in der Wohnung untergebracht werden mussten, wofür man da keinen Platz brauchte. Deswegen konnte man es entsprechend auch reduzieren. Und die waren natürlich auch hochmodern. Fließend warmes Wasser, WC, Zentralheizung. Also von daher, die waren sehr beliebt, diese Wohnungen.
Letztlich war alles perfekt geplant und realisiert. Na, sagen wir fast alles.
Diese Siedlung Törten, die war wirklich als reine Schlafstadt noch geplant. Also es gibt hier wirklich Wohnhäuser mit diesen Selbstversorgergärten dran. Und erst relativ spät ist Gropius dann wohl aufgegangen, dass man eben nicht alles selbst im Garten anbauen kann und selbst herstellen kann. Dass der Weg in die Innenstadt dann doch relativ weit ist, gerade wenn man eben noch kein Auto hatte. Und erst dann, 28, ist hier auch so ein Versorgungszentrum gebaut worden mit diesem Konsumgebäude hier. Da gab es hier in dieser Ladenzahl im Erdgeschoss 3 Läden. Bäcker, Fleischer und Kolonialwarenladen. Und interessanterweise konnte man da auch den Grundriss verändern. Also die Wände zwischen den Läden waren variabel. Das heißt, man konnte, genau wie das jetzt der Fall ist, einen großen Raum schaffen, beide Wände rausnehmen oder einen größeren Raum, einen etwas kleineren. Also je nachdem, wie vielleicht auch die Mietverhältnisse, die Pachtverhältnisse sich geändert hätten, hätte man das auch anders einrichten können. Und daran angebaut eben dieser Wohnturm. Da gibt es mittlerweile 4 Wohnungen, ursprünglich waren 3 geplant und dann eben ein großer gemeinschaftlicher Dachboden, Wäscheboden, Stauraum, was man dann nochmal hatte. Diese Wohnungen sind eigentlich viel größer als alle Häuser, die haben 100 Quadratmeter Wohnfläche und waren dann eben auch für leitende Angestellte gedacht, haben aber auch die Verbindung zum Außenraum. Also es gibt 2 Balkone, einmal auf der Seite dieser kleinere Küchenbalkon, wo man auch sich Kräutertöpfe hinstellen können, wo man Tomaten im Topf hätte ziehen können, also sich im minimalen Maße auch selbst versorgen hätte können. Und dann etwas größerer Balkon, der zugänglich war oder ist vom Wohnzimmer aus.
Puh, viel gesehen und im Nachhinein aller Achtung den Bauhäuslern in wenigen Jahren ganz viel realisiert. Nichtsdestotrotz fielen die Bauhäusler aus dem Rahmen und ähnlich wie 1924-25 in Weimar gab es politisch rechte Kräfte, denen diese Revoluzzer ein Dorn im Auge waren. Florian Strob von der Dessauer Bauhausstiftung beschreibt das so.
Die Hauptschwierigkeiten waren, glaube ich, tatsächlich politischer und finanzieller Art. Also in Weimar hat man den Geldhahn zugedreht, in Dessau hat man eigentlich sehr ähnliche Lösungen dann gefunden, von der Politikseite her, immer von rechtskonservativer Seite aus natürlich. Und man hat dem Bauhaus alles Mögliche unterstellt. Das Bauhaus war aber eben auch alles Mögliche. Also es gab sowohl die linken kommunistischen Studenten als auch die rechten Studenten. Es gab Bauhäusler, ganz viele Bauhäusler, die dann fliehen mussten nach 1933 aus Deutschland. Es gab aber auch genauso gut diejenigen Bauhäusler, die dann mitgemacht haben im Nationalsozialismus oder es zumindest erstmal versucht haben, dann vielleicht nicht durchdrangen, weil sie eben Bauhäusler waren. Also es war schon diese Gemengelage. Es ist schwer, das, glaube ich, auf so eine Hauptschwierigkeit runterzubrechen.
Eins steht aber felsenfest. Am 30. September 1932 beschloss die Dessauer Stadtversammlung mit der Mehrheit der NSDAP die Schließung der Hochschule für Gestaltung in Dessau. Ludwig Mies van der Rohe führte als dritter und letzter Direktor des Bauhaus noch für ein weiteres Semester in Berlin-Steglitz weiter, bevor er nach immer größer werdenden Anfeindungen der Nazis am 10. August 1933 in einem Rundschreiben die Auflösung des Bauhauses bekannt geben musste. Das war das offizielle Ende. Die Idee aber lebte weiter, im Ausland. Und das für die meisten Aktiven sehr unfreiwillig.
Na, die sind ja aber aus Deutschland weg, weil man sie aus Deutschland vertrieben hat, ja. Und weil man sie eben, also weil man ihre Werke als entartete Kunst bezeichnet hat und so weiter. Also Kandinsky zum Beispiel kam ursprünglich ja aus Russland, war ziemlich arm, als er hier ankam und hat dann im Bauhaus sozusagen vorübergehend zumindest einen Ort gefunden, wo er arbeiten, leben und lehren konnte. Und hat sich ja auch einbürgern lassen tatsächlich. Es gibt ein ganz wunderbares Foto von seinem Einbürgerungsfest hier in den Meisterhäusern und musste dann natürlich trotzdem Deutschland wieder verlassen.
Gropius, Mies van der Rohe und andere sind in Amerika zu führenden Architekten geworden. Irgendwie entstand im Lauf der Zeit der Eindruck, die Bauhäusler seien komplett in die USA ausgewandert. Das stimmt nicht, sagt Florian Strob.
Es sind ganz viele Bauhäusler dann ins Exil gegangen, mussten teilweise auch ins Exil gehen. Es sind auch einige Bauhäusler tatsächlich umgekommen in KZs. Aber diese Bauhaus-Emigration fand eben nicht nur in die USA statt. Und ich glaube, das ist ganz interessant. Das ist auch wieder ein Aspekt, der jetzt mit dem 100-jährigen verbunden ist und den man so ein bisschen neu entdeckt. Also es ist einerseits USA, ja, und da sind die ganz großen Namen hingegangen, aber es ist wirklich weltweit. Also Richard Paulik war in Shanghai 16 Jahre. Es gibt Leute, die sind nach Australien und so weiter. Also das war wirklich eigentlich dann weltumspannend, die Emigration. Und dort haben diese Bauhaus-Ideen dann natürlich auch nochmal einen ganz anderen Kontext bekommen und haben sich weiterentwickelt. Also insofern kann man dann schon sagen, ging das von hier aus in die Welt und hat sich dann aber weiterentwickelt. Und da käme ich dann zurück auf Ihre Bemerkung mit, es gibt ja diese ganzen Gebäude von Mies van der Rohe, von Gropius und so weiter in den USA. Da hat sich das natürlich auch nochmal weiterentwickelt und da hieß es dann International Style. Da muss man so ein bisschen vorsichtig sein, das ist dann natürlich auch nicht mehr das Bauhaus, wie es hier von der Schule ausprobiert wurde.
Das ist einmal mehr schwere Nazikost zum Ende des heute als führend angesehenen Architektur-, Design- und Kunststils. Erfreulich jedoch, dass Bauhaus und Ideen überlebt haben. Zu DDR-Zeiten wurde das Bauhaus erst einmal ignoriert. Die DDR entdeckte das Erbe erst 1976 wieder. Immerhin, das Bauhausgebäude wurde denkmalgerecht renoviert und das Wissenschaftlich-Kulturelle Zentrum WKZ gegründet. Nach der Wiedervereinigung wurde 1994 die Stiftung Bauhaus Dessau gegründet, die bis heute das Erbe in Form der Bauten, der Sammlung und der Themen Architektur, Design und Kunst erhält und vermittelt. Seit 1996 zählen die Bauhausstätten in Weimar und Dessau zum UNESCO-Welterbe und das sorgt für jährlich etwa 100.000 Besucher aus der ganzen Welt allein in Dessau. Diese Zahl wird in diesem Jahr sicher übertroffen, zumal eine der Hauptattraktionen des Jubiläums in Dessau erst am 9. September eröffnet wird. Das Bauhausmuseum Dessau am Stadtpark wird es endlich ermöglichen, viele Dinge zu zeigen, die bisher noch nicht ausgestellt werden konnten. Und nochmal, schwere Kost, wenn man keine Bilder dazu sieht. Ich empfehle deshalb noch einmal den Besuch unserer Internetseite mit zahlreichen Fotos und ziehe mich zum entspannten Abend ans Elbufer zurück, um mir ebenfalls in einem Bauhausgebäude ein wundervolles Abendessen zu gönnen. Das Kornhaus, direkt an den Elbdeich gebaut und auch 1929 schon als Ausflugslokal geplant und realisiert, ist seit 1996 komplett restauriert, atmet Bauhausatmosphäre und trägt zur Entspannung nach einem ereignisreichen Tag bei. Beim köstlichen Essen lasse ich den Tag Revue passieren. Viel gesehen, noch mehr inhaliert und hoffentlich ein wenig davon kapiert, was Bauhaus für unsere Architektur, unser Design und unsere Kunst geleistet hat. Morgen werde ich mich mit Geschichte und Natur auseinandersetzen. Das Gartenreich Dessau-Wörlitz wartet und damit die frühere Geschichte der Stadt. Das kommt demnächst genauso wie die Frühgeschichte des Bauhauses in Thüringen, der wir das Jubiläum 100 Jahre Bauhaus verdanken. Danke fürs Zuhören, bleiben Sie uns gewogen und empfehlen Sie uns weiter, wenn Sie möchten.